Alben für die Ewigkeit.
Ich habe einen 10 Jahre älteren Bruder, der für mich immer ein Vorbild war. Besonders seine Englandreisen Ende der 60er in der aufkommenden Welle der Beatmusik haben ihn musikalisch geprägt. Damit war ich bei meiner musikalischen Sozialisation allerdings nachhaltig genetisch versaut. Nicht Roy Black und Anita, sondern The Doors, Pink Floyd und The Who dröhnten aus seinem Zimmer. Speziell einer Band war mein Bruder sehr zugetan, Black Sabbath. Ich war mit 10 Jahren angefixt von einer Musik, für die ich eindeutig zu jung war. In der Pubertät ging das Elend weiter. Musikalisch war ich einfach frühreif. Und Musik hatte Mitte der 70er eine ganz andere Bedeutung als heute. Die Mädchen lagen sich wegen Donny Osmond und David Cassidy in den Haaren und rissen die sich auch gerne mal ein bisschen aus. Wir Jungs waren cooler. Die Weicheren hörten Sweet, Slade und Queen und schrieben sich mit dem Edding die Bandnamen auf die Rückseite ihrer Jeansjacken. Vorne steckte die Nagelbürste in der Brusttasche vor der Marlboro-Schachtel. Bandshirts gab es noch nicht. Die Härteren standen auf Status Quo, Uriah Heep und Kiss, aber wir tolerierten uns. Verboten waren nur ABBA und die Rubettes. Für mich war das alles Kindergeburtstag. Mit Yes, Emerson, Lake & Palmer und Genesis war ich schon mit 12 Jahren im Progressive Rock gelandet. Ich war einsam. Es gab einen einzigen in der Schule, der mich verstand. Er hieß Karl-Heinz Landers und wohnte in Bochum am Ruhrpark direkt an der B1. Wir trafen uns oft zum Musikhören und jammten auch schon sehr früh zusammen. Ich hoffe, er lebt noch und es geht ihm gut. Heute würde man uns wahrscheinlich Nerds nennen. Tja, was willst du machen, wenn du morgens mit diesem Sound geweckt wirst? Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, wash my hands. Oh, Lord, yeah. Mit der 8-minütigen Riff-Orgie War Pigs beginnt Paranoid, das zweite Album von Black Sabbath. Textlich geht es um den Wunsch des Menschen zu töten und zu zerstören. Und ich hätte vor 54 Jahren nicht gedacht, wie aktuell der Text auch heute noch ist. Black Sabbath wurden zu diesem Lied durch Kriegsschilderungen inspiriert, als sie bei einer Tournee durch Europa auf einer amerikanischen Luftwaffenbasis auftraten. Die USA war im Vietnamkrieg. Bassist Geezer Butler nannte in einem Interview die Proteste gegen den Krieg als eine der Hauptinspirationen für den Song. Anders als oft interpretiert, handelte es sich bei dem Song nicht um eine Glorifizierung des Krieges, sondern um einen Antikriegssong, bei dem das Handeln der War Pigs, der Kriegstreiber, angeklagt wird. Musikalisch vereint War Pigs bereits alle Elemente der Band. Es enthält noch die Wurzeln des Bluesrock, die auf ihrem ersten Album dominierte, dazu lange und inspirierte Instrumentalpassagen, in denen die Musiker ihre Fähigkeiten einbrachten, integriert in eine Komposition, die auch im Progressive Rock Anerkennung gefunden hätte, und in der die 3 Strophen der Songs eingepasst wurden. Schon mit dem 1. und längsten Song des Albums bewiesen Black Sabbath, dass sie keine Hau-drauf-Truppe waren. We'll be right back.
darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.
War Pigs gilt als Klassiker der Rock- und frühen Heavy-Metal-Musik und steht für mich auf einer Stufe mit Stairway to Heaven von Led Zeppelin und Child in Time von Deep Purple. Der Song wurde in den folgenden Jahrzehnten von bisher 33 Künstlern aufgegriffen und als Coverversion veröffentlicht. Darunter Faith No More, Michael Schenker und Dream Theater. Die Legende besagt, dass das gesamte Album eigentlich War Pigs heißen sollte, womit allerdings die Plattenfirma nicht glücklich war, denn man wollte kein Anti-USA-Album machen. Und so wurde das Album nach dem größten Hit benannt, den Sabbath jemals hatten, was allerdings damals keiner ahnen konnte. Die Geschichte von Paranoid ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Eigentlich sollte es Paranoid gar nicht geben. Der Song wurde in 2 Tagen live aufgenommen, um das Album über die 40-Minuten-Grenze zu bringen. Das wollte die Plattenfirma so. Bassist Geezer Butler in der Zeitschrift Guitar World 2004: Wir brauchten im Grunde einen 3-Minuten-Füller für das Album. Tony kam mit dem Riff, ich schrieb schnell einen Text und Ozzy sang ihn, während er ihn zum ersten Mal las, bei einer Studioaufnahme ins Mikrofon. Fertig. Die Band selber gab nicht viel auf diesen stumpfen No-Brainer, doch Paranoid brachte ihnen den internationalen Durchbruch, was leider auch dazu führte, dass die Band als eine recht einfältige und schlichte Hardrock-Band abgestempelt wurde. Dazu kommt, dass Paranoid überhaupt nicht repräsentativ für das Album ist. Menschen, die das Album wegen des einen Songs gekauft haben, waren durchaus verwirrt über den Rest der Platte, zum Beispiel von Track 3, Planet Caravan. Mit den Bongos und der jazzigen Gitarre ist Planet Caravan sicherlich der ungewöhnlichste Song des Albums. Ozzys Stimme wurde mit einem Leslie-Lautsprecherkabinett verfremdet. Ich sag mal, Kiffermusik. Die erste LP-Seite endet dann mit dem absoluten Megabrett. Trotz seines Titels bezieht sich Iron Man nicht auf den gleichnamigen Superhelden. Das Lied spiegelt eine Wandlung in den Themen und zeigt mit seinem Endzeit-Szenario das gestiegene Interesse der Band an Science Fiction. Der Text handelt von einem Mann, der eine Zeitmaschine erfunden hat und nach einer Zeitreise feststellt, dass die Menschheit vor der Apokalypse steht. Er wird durch ein Magnetfeld in einen Menschen aus Eisen verwandelt, den Iron Man. Nachdem niemand seine Warnungen hören will, nimmt er Rache, indem er die Menschheit selber auslöscht. Self-fulfilling prophecy. Speziell bei Iron Man kann man den Archetypus späterer Heavy-Metal-Songs erkennen. Neben den oben genannten Eigenschaften kommt der Aufbau in Strophenform wie im Rock und das Einfügen technisch anspruchsvoller Soli hinzu. Zeit, über Tony Iommi und den charakteristischen Gitarrensound der Band zu sprechen. Bei einem schweren Arbeitsunfall in einer Stahlfabrik geriet die rechte Hand des damals 17-jährigen Iommi in eine Maschinenpresse. Er verlor die Fingerkuppen von Mittel- und Ringfinger. Da Iommi linkshändig Gitarre spielte, bedeutete ein derartiger Unfall normalerweise das Karriereende. Dennoch machte Iommi weiter. Die Motivation bezog er aus dem Hinweis eines Freundes auf Django Reinhardt, der sich trotz der Verkrüppelung von Ring und kleinem Finger seiner linken Hand durch eine schwere Verbrennung zu einem der besten Jazzgitarristen aller Zeiten entwickelte. Deshalb trägt Iommi Plastikfingerkuppen und verwendete nur sehr dünne Saiten, um überhaupt spielen zu können. Zudem stimmte die Band, wie später auch Rammstein, Gitarre und Bass eine Terz tiefer, um den Saitendruck zu verringern, woraus auch gleichzeitig der Bandsound mit dieser grummeligen Tiefe und Schwere entstand. Tony Iommi gilt als Motor der Band. Von der Gründung 1969 bis zur Auflösung 2017 ist Iommi das einzige der insgesamt 30 Bandmitglieder, das ununterbrochen in der Band war. Ozzy Osbourne wurde unter anderem von Ronnie James Dio, Glenn Hughes und Ian Gillan abgelöst. Iommi blieb der Metal-Institution treu. Paranoid ist nach Meinung vieler Musiker das einflussreichste Album für die Entwicklung des Heavy Metal überhaupt. Im Gegensatz zum größtenteils noch sehr bluesigen Debütalbum Black Sabbath sind die Kompositionen von Paranoid wesentlich rockiger. Zahlreiche Musiker bezeichnen Black Sabbath als einen ihrer Haupteinflüsse und zollten der Band auf diversen Coveralben Tribut. Ugly Kid Joe, Bruce Dickinson, Megadeth, Sepultura, Pantera, White Zombie, Biohazard, System of a Down, um nur einige zu nennen. Die Songs der Coveralben konzentrieren sich in der Hauptsache auf die stilprägende frühe Phase von Black Sabbath von 1970 bis 1975. International erfolgreich waren auch die Single-Auskopplungen Paranoid, Warpigs und Iron Man. Paranoid stieg im Oktober 1970 in die deutschen Top 20 Charts ein und erreichte im Dezember den ersten Platz. Die Single hielt sich 17 Wochen in den deutschen Charts. In Deutschland nahm das Schlagerduo Cindy und Bert eine Coverversion unter dem Titel Der Hund von Baskerville auf. Wer die Single noch zu Hause hat, ist ein gemachter Mann. Black Sabbath waren Visionäre. Und mit Electric Funeral haben sie vielleicht auch den Stoner Rock vorweggenommen. Das Album klingt auch heute noch absolut zeitlos und hat keinen Staub angesetzt. Die remasterte Version von 2009 klingt noch transparenter und bringt besonders die famose Rhythmusarbeit von Bill Ward und Geezer Butler zur Geltung. Das war Dieter Kottnick mit dem Album für die Ewigkeit Paranoid von Black Sabbath. Eine Platte, die ich heute noch genauso gerne höre wie im Zimmer meines Bruders vor 54 Jahren. Mein Bruder ist jetzt übrigens 74 und geht häufiger zu Konzerten als ich. Also alles richtig gemacht.